Wir haben gestern schon einen Sitz ausgesucht und statistisch gesehen ist hinten die Chance zu überleben beim Absturz am größten. Deswegen habe ich mich ganz hinten rechts positioniert im Flugzeug. Und der Tom hat mir noch so einen Zettel gegeben gerade, da steht drauf, zum Lesen bei Flugangst. Und wahrscheinlich wird irgendwo in der Wüste, weißt du, mein Hand schaut aus dem Sand und da werden sie den Zettel dann finden, der dann... Den möchte ich dann bitte, dass sie in mein Grab reinkommt, gell? Ja, genau, morgen früh um 2 Uhr muss ich Richtung München aufbrechen und dann spätestens am Flughafen kommt dann das erste Video über WhatsApp und dann geht es richtig los. Genau. Gut, ich habe Johann noch gebeten, mich zu entlassen vom Samuel-Text. Ich hätte sonst vieles andere, was ich gern sagen würde, aber er hat gesagt, na, das machst du. Und so machen wir es, genau. Deshalb haben wir heute eine Predigt über das Buch Samuel, Kapitel 26 und 27. Wir nähern uns jetzt mit Riesenschritten dem Ende von dem Buch. Die schlimmste aller Prüfungen hat David noch vor sich. Das ist in Kapitel 30. Das ist sowieso das braut sich bis zum großen Finale zusammen und dann am Ende des Buches kommt die große Wende. Auch heute im Text geht es wieder weiter bergab. Besser gesagt, es geht weiter wie vorher. Auch wenn der Saul jammert und heult und Tränen vergießt, weil der David so gerecht ist und er so ungerecht, hört er doch nicht auf, den jungen Burschen zu suchen und irgendwie seiner habhaft zu werden. Er hat auch Leute, die ihn unterstützen, Kapitel 26, Vers 1, das sind die Siphiter, Stadt, Dorf, Sif, namens Sif, und die Leute dort, die verpfeifen den David und sagen dem Saul, wo sich David aufhält. Die 3000 Elite-Soldaten, die schon länger auf der Suche nach ihm sind, sondern die besten Soldaten wahrscheinlich, die der Saul so zusammentrommeln konnte, die versuchen ihn weiter zur Strecke zu bringen. Aber es ist wieder, oder es ist auch so, dass solche Soldaten irgendwann auch mal müde werden und die haben sich da gemütlich gemacht, ihr Lager aufgeschlagen und natürlich mit keiner Gefahr gerechnet. Und diesen Moment nutzt der junge David für ein tolles Abenteuer. Er kommt auf die Idee, seine besten Freunde zu fragen, wer von euch kommt denn mit? Wir wollen uns mal in das Lager vom Saul schleichen. Die sind ja so ringförmig, war das angeordnet, in dem innersten Ring. Wahrscheinlich die besten Soldaten ganz nah bei ihm, beim Saul, in der Mitte, dass ihm ja keiner was tut. Dahin ist der junge David vorgestoßen, hat sich dort in Lebensgefahr gebracht. Und ich erinnere mich an ein Abenteuer, das vom Gefühl her auch so gefährlich war, als die Hanna und ich, glaube ich, oder die Rebecca, haben wir in Eging im Zeltlager nachts die Fahne gestohlen. Und es war total spannend, weil da gibt es eine Wache, die Wache hält. Aber die Wache geht irgendwann um 4 Uhr morgens zu Bett, kurz vorm Sonnenaufgang. Und das war dann unsere, die haben wir die Gunst der Stunde genutzt. Die waren müde, sind eingeschlafen, wir haben dann die Fahne geklaut. Ich erinnere mich genau an diese totale Aufregung. Aber hier ist es ja tatsächlich lebensgefährlich. Was meinst du, wie lange brauchen zwei Männer, dass sie in das Innerste von einem Lager von 3000 Elite-Soldaten vorstoßen? Wenn da irgendjemand Alarm trommelt, dann ist das Leben der beiden verwirkt. David war vielleicht so ein Bursche wie der Grindelton vom Alter her. Und da staunen wir wieder über seinen Mut. Wozu eigentlich diese scheinbar sinnlose Mutprobe? Die Motive sind hier unterschiedlich. Der Abishai, der mit dem David zusammen das Abenteuer wagt, der denkt sich, jetzt kriegen wir endlich die Gelegenheit, den Saul abzumurksen. Mit einem einzigen Speerstich hat er das vorgehabt, aber der David, der hatte andere Motive. Der hatte wieder das Motiv, irgendwie durch Gottes Eingreifen eine Gelegenheit zu erhalten, Saul zu beweisen, dass er ihm nichts Böses will. Das war eigentlich der Hintergrund. David wollte nicht die Gunst der Stunde nutzen, um sich zu rächen, sondern den Bruder zu gewinnen. Und das finde ich so beeindruckend. Sein Leben zu riskieren, um den Bruder zu gewinnen. So könnten wir es vielleicht sagen. Der Tiefschlaf der 3000 Soldaten war so, die haben so tief geschlafen. Wir lesen mal in Vers 12. So nahm David den Spieß und den Wasserkrug zu Häupten Sauls und sie gingen weg. Und es war niemand, der es sah oder merkte oder erwachte, sondern sie schliefen alle. Das war ein sehr tiefer Schlaf vom Herrn auf sie gefallen. Der Abishai sagt in Vers 8, Gott hat deinen Feind heute in deine Hände gegeben. So will ich ihn nun mit seinem Speer an den Boden spießen mit einem Mal, dass es keines zweiten mehr bedarf. David aber sprach zu Abishai, tu ihm nichts zu leide, denn wer könnte die Hand an den Gesalbten des Herrn legen und ungestraft bleiben? So wahr der Herr lebt, der Herr wird ihn schlagen, wenn seine Zeit kommt, dass er sterbe oder er wird in den Krieg ziehen und umkommen. Wieder rechnet David mit den Möglichkeiten des Herrn, bewahrt sich davor, sich selbst zu vergreifen, und die haben so tief geschlafen, dass sogar so eine Diskussion, eine Debatte zu dem, wo sie da neben dem Saul stehen, nicht dazu führt, dass irgendjemand aufwacht. Und da sehen wir wieder, wie der Herr mit diesem jungen Mann war. Der Abishai denkt, wie die Welt denkt. Mit nur einem Stich, zack, haben wir das Problem für immer beseitigt. Wir können heim zu unseren Familien, wir sind Sieger und keine Flüchtlinge mehr, wir bewohnen dann Paläste und keine Höhlen, wir erteilen dann Befehle und sind keine Sklaven und Knechte auf der Flucht. Mit nur einem Stich, der völlig gerechtfertigt erscheint, aber David sagt nein. Und da sehen wir die Größe dieses jungen Mannes wieder und wieder hindurch durch die Geschichte. Der Samuel beschreibt ihn so: Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen. Ein Mann nach seinem Herzen. Und der Charakterzug, den wir immer wieder sehen, wenn man darüber nachdenkt, was es eigentlich ist, was es für ein Charakterzug ist, dann müssen wir sagen, das ist Glaube. Das ist sein Glaube. Der Glaube, dass er nicht selber Hand anlegen muss, sondern dass der Herr es tun wird. Nicht nur ein Lippenbekenntnis, dass er es mit dem allmächtigen Gott zu tun hat, sondern auch entsprechende Taten und Reaktionen. Und in dieser Hinsicht gibt es wahrscheinlich keinen wie den David, außer vielleicht oder außer dem Sohn Gottes. Bei der Vorbereitung habe ich mich erinnert an Psalm 3. Vielleicht schlagt ihr mal auf die Psalmen. Psalm 3. Da gibt es ein Vermerk in Vers 1, ein Psalm Davids, als er vor seinem Sohn Absalom floh. Das war der Ursprung von diesem Psalm. Der David, wenn der in Not geriet, dann hat er nicht das Schwert ergriffen, sondern die Harfe oder die Gitarre oder einen Bleistift. Er verarbeitet seine Not in einem Gebet, in einem gesungenen Lied, in einem Psalm. Und da bin ich die Psalmen mal so durchgegangen. 73 Psalmen enthalten die Überschrift von David, also das ist praktisch die Hälfte. Vielleicht sind viele andere Psalmen von ihm. 13 Psalmen tragen Hinweise auf die Entstehung. Psalm 7, wenn wir mal anschauen. Ein Klagelied Davids, als er dem Herrn sang, wegen der Worte des Kusch, des Benjaminiters, von dem wir auch schon gehört haben. Psalm 18. Als ihn der Herr errettet hatte von der Hand aller seiner Feinde und von der Hand Sauls vorzusingen. Also ein Psalm, der vielleicht in etwa der Zeit entstanden ist. Psalm 34. Das ist vielleicht so ein bisschen, ich würde sagen, das ist der Psychiatrie-Psalm, weil hier hat er sich wahnsinnig gestellt. Ihm ist nichts anderes mehr übrig geblieben, als einen epileptischen Anfall vorzutäuschen. Das stellen wir ziemlich lustig vor. Aber lustig war es nicht, weil es ja eine lebensbedrohliche Situation wieder mal war. Hier heißt es, als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech und dieser ihn von sich trieb und er wegging. Schickt den Wahnsinnigen weg von mir, hat der König da gesagt, im Angesicht seiner ganzen Philisterfürste. Psalm 51. Als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war, einer der Bußpsalmen. Psalm 52. Als Doeg, der Edomiter, kam und zeigte es Saul an und sprach, David ist in Ahimelechs Haus gekommen. Eine ganz dramatische Wende hat diese Geschichte mit vielen Toten. Psalm 56, als ihn die Philister in Gath ergriffen hatten. Psalm 57, als er vor Saul in die Höhle floh. Und interessanterweise, diese Leute aus Sif, die ihn verraten haben, das hat dem Psalm diese Szene, diese Erfahrung hat Psalm 54 hervorgebracht. Psalm 54, als die Männer von Sif kamen und zu Saul sprachen, David hält sich bei uns verborgen. Und diese, so stelle ich es mir vor, diese schlimme Enttäuschung, wieder verraten worden zu sein, wieder weiter fliehen zu müssen. In dem Fall hat er die Flucht nach vorne ergriffen und das Lager Sauls gesucht, um irgendwie eine Wendung herbeizuführen. Seine Gefühle, sein Denken, das lesen wir mal im Psalm 54. Daniel, magst du mir vorlesen bitte, Psalm 54.
Den Vorsänger mit Seiten geblieben. Ein Maskin von David, als diese Kinder kamen, die Saul haben, hält David sich nicht bei uns verborgen. Gott, durch deinen Namen rette mich und verschaffe mir Recht durch deinen Macht. Gott, höre mein Gebet, nimm zu Ohren die Reden meines Mundes. Denn Fremde sind gegen mich aufgestanden und gewalttätige Trachten nach meinem Leben. Sie haben Gott nicht vor sich gestellt. Siehe, Gott ist mein Helfer, der Herr ist unter denen, die meine Seele schützen. Er will meinen Feinden das Böse zurückerstatten, nach deiner Wahrheit verfüge sie. Opfern will ich dir mit Freiwilligkeit. Deinen Namen will ich preisen, Herr, denn er ist gut. Denn aus aller Bedrängnis hat er mich errettet und mein Auge hat mich genugtuung auf meine Feinde gesehen.
Genau. Bemerkenswert ist der Vers 9 in dem Psalm, weil es eigentlich so eine ähnliche Formulierung ist wie in der Geschichte selbst. Wenn wir jetzt nach Samuelbuch zurückgehen, Kapitel 26. Mein Auge hat auf meine Feinde herabgesehen. David hat erlebt, wie Gott wieder diese ganzen Männer in seine Hand gegeben hat, allen voran den König. Und am Ende in Vers 24 sagt er, heute, siehe, wie heute dein Leben in meinen Händen, in meinen Augen wertgeachtet gewesen ist, so werde mein Leben wertgeachtet in den Augen des Herrn und er errette mich aus aller Not. Genau. Also das ist sehr bemerkenswert, der David, der macht uns das vor, was wir mit Bedrängnis und Not machen. Er verarbeitet es im Gebet, er wirft die Last auf den Herrn. Das war jetzt sein Weg, ein Lied zu dichten. Du hast vielleicht irgendwie in der Höhle gesessen, warst du mit Bleistift, ein bisschen geklimpert so mit der Harfe und das umgebaut als Ermutigung für alle nachfolgenden Generationen. Das finde ich gewaltig. Nicht seine große Kraft ist sein Geheimnis, sondern sein Vertrauen auf einen großen Gott. Und das hat Hudson Taylor immer wieder gesagt. Er sagte, wir brauchen keinen großen Glauben, sondern Glauben an einen großen Gott. Das war der Unterschied. Antenne Bayern hat immer so einen Werbespruch gehabt vor Jahren, der Soundtrack deines Lebens. Also das ist so, in der Welt ist es so, man wird den ganzen Tag bedudelt mit Gelabere und mit Anzüglichkeiten und mit Blödsinn. Und das ist einfach so der Soundtrack deines Lebens, da schwimmst du so dahin. Und der Soundtrack unseres Lebens sind eigentlich die Psalmen. Die sind komponiert worden durch Leiden, die Gott diesem jungen Mann zugefügt hat, zugemutet hat. Und unsere rote Mappe oder grüne Mappe beim Brotbrechen, diese Mappe ist voller Klänge, komponiert durch das Leiden eines anderen jungen Mannes, den wir alle bewundern. Das ist eigentlich unsere Musik, das ist unser Soundtrack als Gemeinde. Was vielleicht nicht so gleich auffällt, aber sehr deutlich ist, das zieht sich durch diese ganzen Kapitel, das ist ein beständiger Machtkampf. Ein Machtkampf zwischen Fleisch und Geist. Der Saul steht für das Fleisch, für den Eigenwillen, für die Rebellion gegen Gott. Vielleicht war er gar nicht gläubig, wahrscheinlich nicht. Und der David steht für den geistgeleiteten Mann. Und da ist der Unterschied zu finden. Beide haben viele Tränen vergossen. Beim Saul sind die Tränen aber nur Tränen des Selbstmitleids. Also bei mir in der Klinik ist so, da sind viele junge Männer, die sind total verbittert über ihr Schicksal, dass sie eingesperrt sind und sie trauern darüber, sie trauern aber nicht darüber, dass was falsch gemacht haben, sondern sie trauern darüber, dass sie erwischt worden sind. Das ist der Unterschied, verstehst du? Wie der eine Bankräuber gesagt hat, ich habe mich bekehrt und zwar will ich es nächstes Mal anders machen. Ja, also das war jetzt ein Witz, den ich mal gelesen habe, das hat jetzt keiner von uns gesagt, aber viele denken so. Ja, das sind schon wieder Pläne schmieden in Zukunft, wenn die Therapie beendet ist. Aber keine echte Tränen der Buße, leider. Machtkämpfe sind das Hauptproblem von Gemeindespaltungen und Gemeindeproblemen. Das ist nichts anderes. Der David baut Reich Gottes und das ist auf der irdischen Ebene die Machtkämpfe zwischen den Führern, dass teilweise, wenn die Könige sich abgelöst haben, einfach jeder männliche Nachkomme umgebracht wurde, dass es ja keinen Kontrahenten gibt. Ungefähr so läuft es auch in manchen Gemeinden. In fleischlichen Gemeinden oder in fleischlichen, unter fleischlichen Brüdern. Als ich zum Glauben kam, da war ich völlig begeistert vom Herrn und habe mich gefreut. Und da habe ich in Trostberg in Oberbayern so eine kleine Gemeinde gefunden. Das war damals Vineyard-Bewegung, John Wimber und von USA. Und da sind immer so Propheten gekommen und sind wir da umgefallen und Zungenreden und lauter so Zauberzeug, wo ich immer nicht genau wusste, wo das hinführen soll. Aber gut, wenn das so sein soll. Und dann war plötzlich so eine Gemeindestunde an einem Abend. Also ich habe immer gebetet, irgendwann, dass ich dann da hinziehen kann. Da bin ich endlich dorthin gezogen. Ganz nah vom Gemeindehaus habe ich gewohnt. Allein in so einer Dachgeschosswohnung. Und dann war Gemeindestunde. Dann reden die so ein bisschen Smalltalk. Und dann sagt der eine, ja, dann lösen wir die Gemeinde auf. Und dann hat keiner was dagegen gesagt. Und die anderen sagen, ja. Und das war der Schluss von der Gemeinde. Und ich meine, hä? Was ist denn jetzt? Spinnen die, weißt du, ich war völlig aus dem Westen. Was, wir lösen die Gemeinde auf? Ich bin ja gerade hierher gezogen, ich habe mich gefreut, dass ich gläubig bin und so. Aber ich wusste nicht, dass die ganze Zeit über Jahre zwei charismatische Richtungen, nämlich John Wimber Richtung von Amerika und von so einem anderen Propheten von England, dass die Brüder sich die ganze Zeit bekämpft haben, welche Geistwirkung sozusagen sich durchsetzt. Dann haben sie einfach zwei neue Gruppen gegründet und hat jeder so gemacht, was er wollte. Und das war der erste Tiefschlag, wo eigentlich dann klar war, dass es die ganze Zeit Machtkämpfe gibt im Hintergrund. Vor 4-5 Jahren hat mich ein Bruder öfters besucht, der kennt ihn nicht. Und ich ihn, und wir haben immer wieder geredet und gebetet, er wollte eine neue Gemeinde gründen in Passau. Aber aus seinem ganzen Reden war klar, dass er beständiger Machtkampf gegen den Pastor führt, bei dem er gerade in der Gemeinde ist. Und ich habe mir gedacht, wie würde das mit uns zwei enden? Das soll einfach darin enden, dass dann der Sieger ist, der stärker ist zum Schluss. Das hat überhaupt keinen Sinn. Das ist völlig eine falsche Grundlage. In einer Gemeinde nicht weit von hier, da ging es dann darum, wer sozusagen die besten Zauberkünste vorstellen kann. Ja, weil wenn es so um Geistesgaben geht, in Anführungszeichen, oder so, ich sage mal, teilweise dämonische Kräfte, wenn halt bei dem einen, wenn er ins Mikrofon pustet, 30 vom Stuhl fallen, dann ist er halt der Geistgesalbteste. Und bei dem anderen passiert vielleicht nichts. Und so ist dann eigentlich ein Ringen da um die Führung. Und das ist Fleisch pur. und wird als Geist verkauft. Ich weiß genau, wie das funktioniert. In der Hauptschule, ich glaube 9. Klasse war es, da wollte ich Klassensprecher werden, wie immer der Anführer sein. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, wenn ich mich mit allen Mädels aus der Klasse gut stelle, dann habe ich 50% der Stimme. Und ich sagte, das war Wahnsinn, ich habe das ganz bewusst gemacht. Weißt du, so morgens, hallo, wie geht's? Ich habe ein bisschen mit denen geredet. Und nach einigen Wochen, da bin ich natürlich Klassensprecher geworden, weil die Mädels haben alle geweiht, weil ich so nett bin. Und das habe ich damals schon als Kind kapiert, wie einfach das funktioniert eigentlich. So ist Politik. So funktioniert Politik. Aber das ist doch nicht in Ordnung. Also, damals schon, da war ich noch in der Welt, da war ich nicht gläubig. Also vor 3, 4, 5 Jahren, wie lange seid ihr schon hier, Herr Pnas? 4 Jahre. Da gab es bei uns in der Gemeinde einen ganz gefährlichen Moment, den ihr nicht mitgekriegt habt. Und zwar war das während der ersten Predigt vom Johann. Da saß ich da so da und mitten in der Predigt wird mir plötzlich klar, der kann das besser als ich. Das war so eine krasse Erkenntnis. Und dann plötzlich habe ich so eine Freude gehabt, ich habe mich selber über mich gewundert. Eine echte Freude über diese Gabe. Weißt du, und da fällt sozusagen die Weiche, wird hier gestellt. Ist es ein Konkurrent oder ist es ein Bruder, mit dem wir zusammen stärker werden, mehr leisten können? Und dann habe ich mich gefreut, dass ich mich gefreut habe. Weil ich sehr genau weiß, was Eifersucht auch unter Brüdern bedeutet. Und es ist dann ein Wunder, weil es ist ein Werk des Heiligen Geistes. Eifersucht kommt vom Fleisch. Aber die Freude am Mitbruder über seine Gabe, das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Und ich bin eigentlich von Natur aus ein Machtmensch, so war ich früher. Entweder ich könnte Christian fragen, entweder bin ich der Anführer im Freundeskreis oder ich suche mir einfach einen neuen Freundeskreis. Das war mir wichtiger wie, weißt schon, so war es einfach. Und dann wird man gläubig und dann lebt man es in einem gewissen Sinn auch so aus, was bei mir auch der Fall war, bis ich verstanden habe, das ist eigentlich gar nicht der Geist Gottes. Und im Haus Gottes ist seine Gemeinde ist kein Platz für das Fleisch. Und das muss ich wirklich sagen, ich kann es wirklich ehrlich bekennen. Die letzten Jahre war eine Aufgabe, immer wieder Brüder zu stoppen oder zu blockieren, wo irgendwie deutlich wurde und man geahnt hat, dass es aus dem Fleisch kommt. Denn wenn ein Bruder, der fleischlich ist, in die Führung einer Gemeinde gerät, dann ist das der Untergang. Alexander Strauch hat gesagt, es gibt nichts Schlimmeres, was einer Gemeinde passieren kann, als ein Ältester, der nicht von Gott dazu berufen ist. Das ist das Schlimmste. Und das Geheimnis, dem ich längere Zeit schon auf der Spur bin, tatsächlich, weil ich weiß, wie es anders läuft, ist, wenn der Herr jemanden vorbeischickt, die eine Gabe hat und irgendwie Berufung Gottes zu sehen ist, dann setzen wir ihn ein. Wenn es klar wird, dass es gut ist. Und dann geht es nicht mehr darum, wer ist denn schon länger hier, wer hat welchen Namen, wer hat welchen Beruf, egal wie das ist. Und das, glaube ich, ist das Geheimnis einer Gemeinde, die von Gottes Geist geleitet wird. Und das ist ein Wagnis und keiner kann das alleine. Da brauchen wir uns die ganze Zeit miteinander. Und zuerst müssen wir dafür beten. Schaut, das große Heil, das ausbrechen wird am Ende von dem Buch und die Wende kommt auf einen Schlag, auf einer Seite, was über Jahre wahrscheinlich sich dahin gezogen hat und sich so aufgestaut hat, wie eine dauernde Not für die David und auf einen Schlag sich ändert, das ist alles begründet in einem Gebet. Und zwar in Kapitel 1, in dem Gebet von dieser Hanna. So hat die Geschichte begonnen. Das Reich Gottes war am Boden und diese Frau hat Gott um einen Sohn gebeten. Das große Heil Israels unter der Herrschaft von König David, diese Glanzzeit verdanken wir dem David, ich sage jetzt mal natürlich Gott in erster Linie, aber dem David verdanken wir dem Samuel. Und den Samuel verdanken wir der Hanna. So ist die Entwicklungsgeschichte. Und die Hanna ist eine kinderlose, unbedeutende Frau, die ein stummes Gebet gebetet hat. Und das hat die Wende gebracht, auch wenn erstmal noch nichts davon zu sehen ist. So ist es doch so, wenn man das ganze Buch betrachtet. Ihre Entscheidung, alles, was sie noch nicht hatte, nämlich diesen Sohn, dem Herrn zu geben, vorbehaltlos, ist die Grundlage für das große Heil im Volk Israel. Und jetzt ganz klein heruntergebrochen, ich erinnere mich an die ersten Tage in Freyung, da war ich mal, es war eine ganz eigenartige Gemeinde, die haben mich mal eingeladen, habe ich in Hebräer 12 gepredigt und die haben mich angeschaut wie ein Auto. Als wie wenn da eine Glaswand wäre und die hören mich nicht. Die haben überhaupt nicht reagiert auf das Wort Gottes. Das war so eine schräge Predigt und so ein eigenartiges Gefühl. Da habe ich mir gedacht, ich will hier nie wieder hin. Da waren noch 3, 4 ältere Männer und ein paar Frauen. Und dann, als ich wieder dort war, dann waren nur noch 5 Frauen übrig. Die anderen sind gestorben an Krebs. Einer an Leberkrebs, der andere an Gehirntumor. Das war der Peter, der letzte, den ich noch besucht habe, als er schon im Sterben lag. Und dann von den 5 ist eine blind und die andere, eine der 5, das ist die Martha, die ist kurz danach auch an Krebs gestorben, da waren es nur noch 4. Aber die haben die ganze Zeit gebetet, dass Gott ihnen Männer schenkt, dass Gott ihnen Männer schickt. Verstehst du? Das ist eigentlich das Gleiche. Und ich habe das so einen Drang gehabt, ich muss da unbedingt hin, ich muss da hin. Und dann, wisst ihr, wie die Entwicklung war, sehr schnell, dann haben die anderen Brüder aus der Gemeinde dort mitgeprägt und jetzt ist der Thomas dort. Und also meine Sorge um diese Gemeinde, die klein ist und schwach, die ist nicht weniger geworden, aber die gibt es noch. Und die gibt es wieder und die wächst auch ganz langsam. Aber es war das Gebet von diesen Frauen. Und viele ihrer Gebete sind noch gar nicht beantwortet. Die sind jetzt schon fast 70. Ich weiß nicht, wie alt ist die, Entschuldigung, ich habe den Namen vergessen, weil ich selber schon so alt bin. Ich glaube, dann können wir ja über was anderes reden. Dann habe ich mir überlegt, vielleicht sind die Badhauers deshalb so ein bisschen Richtung Bayerischer Wald gekommen, gar nicht wegen unserer Gebete, sondern wegen derjenigen Gebete. Kann das sein? Vielleicht wohnen deshalb Daniel und Selina nur ein paar Minuten von Grafenau entfernt. Was gar nicht so unbedingt beabsichtigt war. Vielleicht, Johannes, zieht es dich und deine Frau mehr nach Norden als nach Süden. Das könnte sein. Ja, das weiß man nicht. Weil der Thomas braucht ja noch ein paar Mitbrüder. Warum nicht in 5 Jahren oder irgendwann oder in 2, 3, 4, dass dann plötzlich wir merken, da gibt es noch mehr zu tun, als einfach zu sagen, der Thomas macht das schon. Ja, das ist zu wenig. Dort braucht es Männer in erster Linie in dem Landkreis. Und zwar solche, die ein Herz haben wie den David, wie der David. Und das ist das größte Wunder für mich. Männer, die die Berufung Gottes im Leben des Mitbruders anerkennen, sich freuen und gemeinsam dann ihren Weg weitergehen. Und es war so eine tolle Erfahrung am Freitag, vorgestern um 5.30 Uhr, Vilshofen. Da waren 6 Brüder zusammen, also 5 Junge und ein Frührentner. Das war ich. Und weil wenn mein Haus fertig ist, dann gehe ich in Frührente. Und da war der David Bernhard dabei. Und der David Bernhard, das war, als wir nach Straubing gezogen sind, von Oberbayern aus, war das der kleinste Sohn von der Familie, die dort war, mit 2 ledigen Schwestern für Gemeindegründung. Okay, da waren eine Familie und 2 ledige Frauen und die haben für Gemeindegründung gebetet. Regensburger Gemeinde hat das unterstützt und wir sind dann dahin gezogen. Und dann haben wir gemerkt, dass die Familie Bernhard und David hat, der am 20. Mai geboren ist, und wir auch, und David am 20. Mai am gleichen Tag, genau gleich alt. Das war so Hammer, weißt du? Das war so Ermutigung. Ich dachte, wo gibt es denn sowas? Jetzt ziehen wir irgendwo anders hin und das sind die, Evi und die Annette, zur selben Zeit im Kreissaal gelegen, halt in andere Städte. Und dann sitzen wir plötzlich zusammen zu 5. oder zu 6. oder zu 7. und beten für Gemeindegründung. Und dann da sehe ich so einen Johnny, dass er da so sitzt. Ich habe sie so beobachtet. Ich denke mir, damals in Straubing, da war der in der Grundschule. Und auf einmal wird mir klar, ja krass, die Zukunft ist jetzt. Die nächste Generation ist schon da, die gründen schon Gemeinde und ich sitze eigentlich nur dabei und trinke Kaffee und finde das toll. Weil der David hat jetzt eine Stelle als Förster in Passau bekommen übrigens, wohnt bei Silas und Steffi im Haus. Aber wir sind ja nicht so ganz sicher. Ich kam gibt es auch eine Gemeindegründung und die haben nur, die sind nur zu viert. Das wäre eigentlich besser, wenn er dort die Stelle bekommt. Das hat mich total aufgeregt, also so positiv aufgeregt. Weil alle fünf sind wirklich junge, demütige Brüder, die wirklich Gemeinde Gottes bauen wollen. Das ist total genial. Ja, und so ein Herz wie der David, das hatte, das brauchen wir für diese Aufgabe. Mut, dem Feind entgegenzutreten, sogar das Leben zu riskieren, um eine Wende herbeizuführen, und zwar nicht im Streit, sondern im Guten. Das ist Wahnsinn, wenn man es aus der Perspektive betrachtet, was der in die Waagschale geschmissen hat, um es irgendwie zu richten. Und der Herr hat eingegriffen, so wie er es geglaubt hat. Kapitel 27, wenn wir noch einige Sätze verlieren, also das möchte ich ja komplett rausstreichen aus der Bibel, das ist ja noch schwieriger. Der David denkt sich, ich werde doch eines Tages in die Hände des Saul fallen. Es gibt nichts Besseres für mich, also das 27 Vers 1, es gibt nichts Besseres für mich, als dass ich entrinne ins Philisterland. Dann wird Saul davon ablassen, mich fernerhin zu suchen im ganzen Gebiet Israels, und ich werde seinen Händen entrinnen. Und er ist 16 Monate dort im Ausland bei den Philister. Dort im Ausland tut David nichts anderes, was er schon vorher getan hat. Er hat den Goliath getötet und mit dem Saul gekämpft gegen die Philister, und das macht er jetzt auch. Aber er ist im Philisterland und er wird gezwungen sozusagen durch die Umstände, dass er den Philisterkönig glauben lässt, dass der für ihn kämpft. Das finde ich so krass, so schwierig. 16 Monate dauert diese Episode. Wenn wir mal lesen ab Vers 8, 27 Vers 8, David zog hinauf mit seinen Männern und fiel ins Land der Geschuriter und Girsiter und Amalekiter ein, denn diese waren von alters her die Bewohner des Landes bis hin nach Schur und Ägyptenland, also Kanaaniter, die Gott sowieso vorhatte auszurotten. So oft David in das Land einfiel, ließ er weder Mann noch Frau leben und nahm mit Schafe, Rinder, Esel, Kamele, Kleider und kehrte wieder zurück. Kam er dann zu Achish und sprach, und Achish sprach, wo ist dir heute eingefallen? So sprach David, in das Südland Judas oder in das Südland der Jerachmeeliter oder in das Südland der Keniter. David aber ließ weder Mann noch Frau lebend nach Gad kommen, denn er dachte, sie könnten uns verraten. So tat David, dass es seine Art war. Und das war seine Art, solange er im Philisterland wohnte. Und Achish glaubte David, denn er dachte, er hat sich in Verruf gebracht bei seinem Volk Israel, darum wird er für immer mein Knecht sein. Und das finde ich schon irgendwie krass, krasse Geschichte. Weißt du, er sagt zum König, ja, wir haben die Israeliten da und da überfallen, und in Wirklichkeit hat er die Philister woanders überfallen und einfach alle getötet, damit er nicht auffliegt. Also wie beurteilen wir das? Das ist schon heftig. Das ist fast so, wie die Moslems das machen, sozusagen lügen, wenn es für alles Wille gut ist, dann kann man lügen. Also das hat mich schon in die Zwickmühle gebracht. Ich habe mir das noch nie richtig erklären können. Ich war in einer ähnlichen Lage. Das ist meine Illustration. Wir haben ja das mit der Corona-Impfung in der Klinik gemacht, und dann war unser junger indischer Arzt, der ganz netter, total kluger Kerl, kann schon super Deutsch reden und so. Und da haben wir die Patienten geimpft, und da war halt eine Impfung übrig, und die mussten wir wegschmeißen, und ich war schon zweimal geimpft, aber der dritte war noch nicht zugelassen, aber man hat schon geahnt, bald gibt es die dritte, dann sage ich einfach zu ihm, zum Swarup, hauen wir die dritte eine, bevor wir sie wegschmeißen. Weißt du, warum das Gute verderben lassen und so. Und dann hat er mir geimpft. Und dann habe ich mein Impfbuch mitgebracht, und dass er mir da einen Stempel gibt und unterschreibt, und sagt er, nein, das kann er nicht machen. Da sage ich, ja, wieso? Sagt er, ja, das ist verboten. Und er ist in Probezeit und so. Und ich sage, das war tatsächlich noch nicht erlaubt, aber das war so, ich bin da so eingestolpert, ohne falsche Motive, und dann war ich gezwungen, mir selber einen Stempel zu geben und selber zu unterschreiben. Das ist eigentlich Betrug oder ist das eine Urkundenfälschung, ich weiß es nicht. Und das hat mich total in Gewissensnöte gebracht. Und in meiner irgendwie so komischen Corona-Predigt, die ich mal gehalten habe, habe ich es in einer anderen Gemeinde erzählt und dann haben die Ältesten beschlossen, den laden wir nicht mehr ein. Einen Impfpassfälscher laden wir nicht mehr ein. Das hat mir dann jemand geheim erzählt. Und ich habe mir gedacht, oh Mann, das war eigentlich, naja, das stimmt eigentlich. Es ist falsch. Es ist eine Lüge, es ist ein Betrug. Aber es ist doch so, es war nicht beabsichtigt. Es war eine gute Motivation dabei. Und wir erleben das immer wieder, also ich zumindest, ich komme plötzlich in irgendeine Zwickmühle, ohne es beabsichtigt zu haben, dass man sich bei der Baustelle, wie viele Zwickmühlen das da gibt, mit irgendwelchen Gewerke und was sie und dann mit dem Arbeiter und so und so und so. Das ist total schwierig. Und manchmal übertreten wir die Gesetze und merken es erst danach und denken, das ist nicht in Ordnung. Und dann war es so, dann rufen die vom Betriebsarzt an und sagen, Herr Silber, also die dritte Impfung steht an, so ein paar Wochen später. Und die dann, scheiße, jetzt kann ich nicht mit dem Impfbuch zum Betriebsarzt, weil dann sagt der, wer war das? Und dann verliert der andere seinen Job, der Doktor. Also bin ich reumütig zu der Chefin da, das ist eine ganze, also die oberste Gesundheitsbetriebsärztin und habe einfach da das erzählt, wie es war. Sagt sie, ja, Herr Silber, das passt schon. Ja, lass mal die vierte weg, das brauchst du doch nicht, das ist doch alles in Ordnung. Und es war dann so schön, es war dann einfach schön, ich war entlassen, es war alles gut, war nicht tragisch. Aber versteht ihr, was ich meine? Das ist meine Interpretation von dem 27. Kapitel. Der David hängt hier drin. Er weiß, wenn er jetzt sagen würde, wir haben die Israeliten überfallen und es auffliegt, dass er lügt, dann wird er einen Kopf kürzer gemacht. Er war einfach in Lebensgefahr. Genauso wie er bei den Philister in Gad, glaube ich, in Lebensgefahr war und der einzige Ausweg, jetzt hat er plötzlich Spucke ausgespuckt und ist gegen das Tor gelaufen und hat einen epileptischen Anfall vorgetäuscht, um hier noch aus der Szene rauszukommen. Und diese Nöte, die gepaart sind mit auch manchmal falschem Verhalten, die haben ihn geformt, dass er irgendwann der König für dieses Volk wird. Das entschuldigt es nicht, aber es ist für mich eine Erklärung, weil ich selber weiß, dass er manchmal zu etwas genötigt wird, was ihm dann später leid tut und man sich denkt, hoffentlich haben wissen das die Geschwister, kriegen das die Geschwister nicht mit. Wie ich da jetzt wieder aus der Nummer rausgekommen bin, das ist so. Also, das war nicht das einzige Mal in meinem Leben. Das Herz von David war aber an der richtigen Stelle. Und das, glaube ich, ist das, warum der Herr so ein Urteil über ihn spricht und ihm sogar dabei geholfen hat, wieder rauszukommen. Petrus, da ging es auch so. Der war in der Gefahr, verhaftet zu werden, hat gesagt, was bist du narrisch, den, nie im Leben. Gott bewahre mich, ich schwöre, beim heiligen, dreieinigen Gott, dass ich den Jesus gar nicht kenne. Und David ging es auch an mehreren Stellen so. Wie den Hebammen in Ägypten, die haben gesagt, na, da können wir nichts dafür. Das ist einfach so, wenn wir zu den Israeliten kommen, dann sind die Babys schon geboren, wir haben da gar keinen Einfluss auf das Überleben der Kinder. Es war eine Art zu überleben vor dem Pharao. Genau, das soll mal genügen an dieser Stelle. Wenn da jemand Probleme hat, da können wir gerne auch ins Gespräch darüber kommen. Aber es ist nicht immer so leicht. Und manchmal passiert es, dass man sich falsch entscheidet und später dann zum Herrn geht und auspackt und erlebt, dass er uns vergibt und aufhilft und mit uns weitergeht. Das finde ich so gewaltig, weil wir sind ja auf dem Weg, geformt zu werden, vorbereitet zu werden für die Ewigkeit. Und so lasst uns einander ermutigen, gemeinsam den Weg zu gehen. Beten wir wie die Hanna. Ermahnen wir das Volk wie das Samuel, kämpfen wir mit einem Herzen wie David, dann stehen wir auf Gottes Seite und dann können wir den Herrn bitten, bau deine Gemeinde in Grafenau und in Waldkirch und in Hauzenberg. Das ist so mein Part, ihr habt vielleicht andere Träume, aber jeder ist dazu nötig, dass das weitergehen kann und dass die Dienste in der Gemeinde abgedeckt sind, wenn wieder einige Geschwister irgendwo anders hingeschickt werden. Das finde ich toll. wenn wir mutig in die Zukunft blicken und auch gehen, auch durch Zeiten der Not hindurch gemeinsam. Amen.